Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding.
Hallo, Herr Newe.
Herr Schmieding, als erster Präsident seit 20 Jahren hat es Emmanuel Macron geschafft, wiedergewählt zu werden. Jedoch konnte seine Herausforderin vom rechten Rand, Marine Le Pen, mit 41% der Stimmen 7% mehr Wähler für sich gewinnen als noch in der Stichwahl vor 5 Jahren. Was bedeutet eine weitere Amtszeit Macron für Frankreich?
Herr Newe, Macron hat viel erreicht. Frankreich ist heute in der Spitzengruppe in Westeuropa, was Wirtschaftswachstum und Beschäftigung betrifft, deutlich vor Deutschland. In den letzten 5 Jahren zusammengenommen ist die Beschäftigung in Frankreich doppelt so stark gewachsen wie in Deutschland. Eine neue Amtszeit für den französischen Präsidenten heißt, er kann Kurs halten. Es dürfte keine großen Rückschritte in Frankreich geben, vielleicht sogar kleine Fortschritte. Beispielsweise möchte er ja das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 65 Jahre anheben. Das ist auf Dauer auch in Frankreich sehr sinnvoll. Allerdings, die Parlamentswahlen stehen noch bevor, am 12. und 19. Juni. Es ist zumindest fraglich, ob er dort nochmal eine Mehrheit für seine eigene Partei bekommen wird oder ob er bei der doch etwas größeren Unzufriedenheit im Land sich dann Partner suchen muss. Was natürlich dazu führen kann, dass er nur einen Teil seiner Agenda wird durchsetzen können. Aber alles in allem, wenn Frankreich unter Macron etwas weiter vorankommt und zumindest keine großen Reformen rückabwickelt, dann ist wahrscheinlich, dass das Land wirtschaftlich stark bleiben wird und ich würde sagen, ein goldenes Jahrzehnt erleben kann mit mehr Wachstum pro Kopf und Vollbeschäftigung.
Europa hat das Ergebnis in Frankreich mit großer Erleichterung aufgenommen. Das Risiko, dass die europaskeptische Marine Le Pen in Frankreich an die Macht kommen könnte, ist abgewendet. Was bedeutet das für Europa? Und erwarten Sie, dass es Macron gelingen wird, die europäische Integration voranzutreiben?
Macrons Wahlsieg stärkt die Europäische Union und die NATO, auch in der Antwort auf Putins brutalen Angriffskrieg. Das ist gut. Aber wird sich viel ändern? Ich glaube, da sollten wir uns nicht allzu viel erwarten. Eine grundlegende Änderung der Verträge der Europäischen Union beispielsweise ist sehr unwahrscheinlich. Dazu müssten ja alle 27 Mitgliedstaaten einstimmig zustimmen, mitsamt überwiegend auch all den Parlamenten dieser Mitgliedstaaten. Aber auf der Ebene etwas darunter könnte sich durchaus das eine oder andere tun. Ich erwarte einen neuen Anlauf aus Paris. Hoffentlich gemeinsam mit Berlin, beispielsweise die Bankenunion endlich zu vollenden, auch die Kapitalmarktunion zu vollenden. Zudem gibt es dann hoffentlich eine bessere Diskussion über die Fiskalregeln. Da lässt sich einiges ändern. Sie werden ja ohnehin sehr flexibel gehandhabt, aber die Art, wie sie zurzeit flexibel gehandhabt wird, ist etwas chaotisch. Die Regeln sind sehr verwirrend. Und da wäre es dann schön, wenn man sich auf ein Regelwerk einigt, das weniger undurchsichtig ist und das etwas einheitlicher gehandhabt wird. Zudem hoffe ich auf eine stärkere außenpolitische und militärische Zusammenarbeit, obwohl das in der Praxis heißen mag, dass nicht immer alle 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union dabei sind, sondern eben nur eine größere Anzahl, vor allen Dingen der größeren, wichtigeren Länder. Begrenzte Fortschritte also, kein großer Wurf. In der europäischen Integration für einen richtig großen Wurf gäbe es ja in vielen Ländern auch sichtlich keine Mehrheit.
Macron räumte in seiner Dankesrede ein, dass viele der auf ihn entfallenen Wahlzettel nicht vorrangig für ihn, sondern eine Stimme gegen Le Pen waren. Die Zahl der Unzufriedenen in Frankreich ist hoch, was sich auch in der geringen Wahlbeteiligung ausgedrückt hat. Kann Macron in seiner zweiten Amtszeit das Blatt wenden oder müssen wir befürchten, dass eine zunehmende Unzufriedenheit in 5 Jahren dann doch radikalere Kräfte von rechts oder links in Paris an die Macht spülen könnte?
Herr Newe, auch aus deutscher Erfahrung wissen wir ja, Reformen sind nicht leicht. So war die Agenda 2010 aus den Jahren 2003, 2004 bei uns wirtschaftlich gesehen ein großer Erfolg. Aber sie war es nicht für die SPD. Zunächst einmal überwog damals bei uns die Unzufriedenheit. Es dauert halt oftmals einige Zeit, bis Erfolge hinreichend spürbar sind, sodass eine Mehrzahl der Menschen denkt, au, das war ja richtig. Aber wenn Macron jetzt 5 Jahre Kurs halten kann, mit mehr Beschäftigung, hin zur Vollbeschäftigung, wenn es dann in Frankreich höhere Löhne gibt, die durch Vollbeschäftigung gedeckt sind. Und wenn es dann hoffentlich nicht noch einen neuen Putin-Schock gibt, also einen dramatischen Anstieg der Energie- und Nahrungsmittelpreise, dann könnte es gut sein, dass das politische Klima in Frankreich in 5 Jahren etwas ruhiger ist. Zuletzt hat ja gerade dieser erhebliche Anstieg der Preise, für den Macron ja nun überhaupt nichts konnte, dafür gesorgt, dass Marine Le Pen mit dem Thema Kaufkraft doch punkten konnte. Also, wenn die Erfolge der Macronschen Politik über 5 Jahre immer sichtbarer werden und nicht ein neuer Schock dazwischen kommt, stehen die Chancen ganz gut, dass die Lage in Frankreich in einigen Jahren etwas weniger von Unzufriedenheit geprägt ist. Und was das immer radikaler betrifft, wir müssen ja auch sehen, dass Marine Le Pen selbst heute deutlich weniger radikal auftritt als vor 5 Jahren.
Herr Schmieding, auch das kleine Slowenien hat gewählt. Dabei wurde die oppositionelle Freiheitsbewegung des liberalen politischen Quereinsteigers Robert Golob mit rund 35% zur stärksten Kraft. Noch Regierungschef Janez Janša und seine rechtspopulistische SDS konnten nur 24% der Stimmen erzielen. Was bedeutet dies nun für die EU?
Zunächst einmal ist das wohl eine gute Nachricht für Slowenien selbst. Für die Europäische Union ist es auch eine gewisse Erleichterung. Vor allen Dingen mit Blick auf das Nachbarland, auf Ungarn. Dort hat Viktor Orban seine Macht festigen können, auch durch die Wahl, die er vor kurzem gewonnen hat. Orban ist in der EU in den letzten Jahren immer mehr zu einem Störfaktor geworden. Er geht nicht nur im eigenen Land offenbar nicht hinreichend gegen Korruption vor, wie es die EU ihm vorwirft, sondern auch auf EU-Ebene streut er ja oftmals Sand ins Getriebe, beispielsweise durch seine Kontakte zum russischen Präsidenten Putin. Er hat zwar jetzt einige Sanktionen mitgetragen, aber ist mittlerweile offenbar nicht mehr bereit, bei weiteren Sanktionen mitzumachen. Wenn jetzt Slowenien wieder stärker auf den proeuropäischen Kurs einschwenkt, dann heißt das, dass Orban in der EU wahrscheinlich fast ganz isoliert ist. Sein bisheriger Hauptverbündeter Polen ist ja von ihm abgerückt. Da die nationalkonservative Regierung in Warschau zwar immer noch einigen Streit mit der Europäischen Union hat, aber jetzt doch durch Putins Angriffskrieg wieder richtig gelernt hat, was denn das Wesentliche ist, nämlich dass Europa zusammenhält gegen einen Aggressor. Also es dürfte auch durch den Wechsel in Slowenien für Orban künftig schwerer werden, Sand ins Getriebe der EU zu werfen. Und das ist alles in allem nicht schlecht.
Dann wechseln wir jetzt nochmal das Thema und kommen zur Notenbankpolitik. Vor einigen Wochen hatte ich Sie bereits gefragt, ob die EZB in Angesicht der Handlungen der US-Fed unter Zugzwang steht, selbst zu agieren. Mittlerweile wird im Markt eine aggressive Zinsanhebung in den USA eingepreist. Manche Marktteilnehmer gehen gar davon aus, dass die Fed nach einem Zinsschritt von 0,5% im Mai gar den Zins direkt um weitere 75 Basispunkte jeweils im Juni und Juli anheben wird. Was erwarten Sie von der EZB? Sehen Sie die Gefahr, dass die EZB als Inflationshüter an Glaubwürdigkeit verlieren könnte, wenn sie den Leitzins nicht ebenfalls bald anhebt?
Zunächst einmal zur Fed. Da sind die Märkte wahrscheinlich mittlerweile etwas übers Ziel hinausgeschossen. Jeweils 0,75% im Juni und Juli nach oben, nicht unmöglich, aber doch unwahrscheinlich. Dass die Fed bis Ende des Jahres das Zinsniveau um insgesamt 2% erhöht, ja, aber vermutlich doch nicht ganz so rasch, wie manche das an den Märkten jetzt sagen. Kommt die Europäische Zentralbank unter Zugzwang? Nicht wirklich. Dafür ist der Druck über den Wechselkurs, also über die Art, wie sich die amerikanische Geldpolitik bei uns besonders auswirkt, dieser Druck ist einfach nicht groß genug dafür. Die Eurozone ist schließlich ein sehr großer Binnenmarkt. Der Anteil unserer Inflation, die aus dem Wechselkurs statt aus Öl- und Nahrungsmittelpreisen oder gestörten Lieferketten kommt, ist recht gering. Aber die Europäische Zentralbank bewegt sich ja auch. Sollte die Konjunktur sich nach dem aktuellen Rückschlag im Frühsommer wieder beleben, dann dürfte es bei uns den ersten Zinsschritt spätestens im September geben, gefolgt von einem weiteren Schritt, auch 25 Basispunkte im Dezember. Mit einer mittlerweile ganz guten Chance, dass die EZB vielleicht sogar schon im Juli beginnen könnte, ihre Zinsen zu erhöhen. Also auch bei uns tut sich was.
Das GfK-Verbrauchervertrauen dient häufig als Frühindikator einer möglichen Rezession. In Großbritannien fiel der Wert im April gar auf den zweitniedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. Mit minus 38 Punkten lag dieser nur knapp über den minus 39 Punkten, die im Juli 2008 erreicht wurden. Wie schätzen Sie die Lage derzeit ein?
Die Verbraucher werden tatsächlich schwer gebeutelt, vor allen Dingen durch die hohen Energie- und Nahrungsmittelpreise. Dazu kommt der Schock über den Krieg in Europa. Das sehen wir in Großbritannien, das sehen wir in Deutschland. Vermutlich werden viele Haushalte ihre Ausgaben, insbesondere für Güter, jetzt etwas zurückschrauben, auf beiden Seiten des Kanals. Aber das heißt nicht, dass die Ausgaben alles in allem sehr stark zurückgehen werden. Denn einige Dienstleistungen sind wieder stärker gefragt. Urlaub konnten wir in Corona-Zeiten ja nicht so machen, wie wir es gerne gemacht hätten. Das fiel oftmals aus. Ich glaube, dass viele Verbraucher in den kommenden Monaten, gerade im Sommer, ihre in den vergangenen beiden Jahren aufgehäuften Ersparnisse nutzen werden, um richtig Urlaub zu machen. Also alles in allem, der private Verbrauch dürfte schwächeln. Es gibt eine gewisse Rezessionsgefahr, aber vermutlich können wir in Großbritannien und der Eurozone die Rezession doch vermeiden. Natürlich sollte noch ein neuer Schock dazukommen, beispielsweise ein weiterer kräftiger Anstieg der Energiepreise oder eine große neue Welle von Lockdowns in China, also noch gestörtere Lieferketten, dann könnte uns doch leider eine kurze Rezession drohen. Das ist meines Erachtens nicht wahrscheinlich, aber alles andere als ausgeschlossen.
Geben Sie mir ein Stichwort für die nächste Frage, denn inzwischen seit über 2 Jahren Pandemie begleiten uns globale Lieferkettenengpässe. Russlands Angriff auf die Ukraine und Lockdowns in China haben diese Probleme zuletzt wieder verschärft. Gerade auf China schaut der Finanzmarkt aktuell mit großer Sorge. Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr für die Konjunktur in Deutschland und Europa, dass die Lieferengpässe bei uns doch noch zu einer Rezession führen könnten?
China hat sich mit seiner harten Null-Covid-Politik tatsächlich in eine Art Sackgasse manövriert. Da kommt das Land nur schwer raus. Wir werden wohl noch für einige Monate sehr durchwachsene, bisschen zu schlechten Nachrichten aus China bekommen. Also die Gefahr, dass auch uns das spürbar trifft, ist erheblich. In Shanghai sind die Lockdowns nicht aufgehoben. Der Hafen Shanghai, der wohl größte Hafen der Welt, ist zwar nicht ganz lahmgelegt, aber doch gestört. Sollten noch weitere große Störungen dazukommen, dann ließe sich nicht ausschließen, dass bei uns die Produktion mangels einiger Vorprodukte so heruntergefahren werden müsste, dass wir tatsächlich kurzzeitig eine rückläufige Wirtschaftsleistung aus dem Grund hätten. Wobei es für uns nicht so wichtig ist, was gerade in Beijing passiert, wo das Virus sich ja auch ausbreitet. Beijing ist das Verwaltungszentrum. Worauf es ankommt für unsere Industrie, ist, was passiert in den chinesischen großen Industriezentren. Müssen weitere Häfen teilweise lahmgelegt werden, solange das nicht in großem Umfang der Fall ist? An ein gewisses Problemniveau haben wir uns ja schon gewöhnt. Solange das nicht in großem Umfang der Fall ist, dass wir Häfen und Industrieanlagen in China geschlossen, geschlossen und geschlossen bekommen, solange das nicht der Fall ist, dürfte Deutschland eine Rezession hoffentlich vermeiden können.
Erlauben Sie mir eine Anschlussfrage zum Thema Deglobalisierung. Würde diese mittelfristig die Inflation nicht sogar befeuern, sofern heimische Produzenten nicht in der Lage sind, die entsprechenden Güter ebenso kostengünstig herzustellen wie die bisherigen Billiglieferanten aus dem fernen Ausland, wo die Löhne wesentlich geringer sind als bei uns?
Ja, Herr Nebe. Tatsächlich kann eine abnehmende Globalisierung bei Gütern dazu führen, dass der Inflationsdruck bei uns auf Dauer etwas steigt. Unsere aktuellen Inflationsprobleme kommen ja vor allen Dingen von den Energiepreisen, den Nahrungsmittelpreisen. Sie sind ein Resultat des Mangels an Halbleitern und von anderen Materialien. Gestörte Lieferketten spielen zurzeit eine große Rolle. All das wird sich im Zeitablauf wieder einrenken. Das sind derzeit eher zeitlich begrenzte Inflationsschübe. Aber auf Dauer dürften wir bei zunehmendem Mangel an Arbeitskräften mehr Lohndruck bekommen. Und darüber hinaus werden wir ja wohl dauerhaft unsere Lieferketten krisenfester aufstellen wollen. Das heißt im Zweifelsfall, dass wir eben nicht den billigsten Lieferanten nehmen, sondern darauf achten, dass wir sichere Lieferanten haben. Aus diesen Gründen dürfte auf Dauer die Inflation bei uns etwas höher sein als in den letzten beiden Jahrzehnten. Ich vermute, dass sich auf Dauer bei uns die Inflation um etwa 2,5% einpendeln wird, aus den Gründen, die wir gerade diskutiert haben. Mit 2,5% wäre das etwas oberhalb des Zieles von 2%, das die Europäische Zentralbank anstrebt. Darauf werden wir uns vermutlich einstellen müssen.
Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Herr Schmieding, ich danke Ihnen mal wieder für Ihre heutigen Einschätzungen.
Gerne, Herr Nebel.
Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@behrenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.